Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es ist schon ein paar Jahre her und ich weiß auch nicht genau, woran es lag. Vielleicht war es die Reaktion auf die Musik, die gerade herrschte zu dem Zeitpunkt. Es gab plötzlich ein Interesse an alter Funkmusik, Soulmusik möglichst auf Originalplatten zu finden und so. Und es gab Bands, Musikerinnen, Sängerinnen, die im Zuge dieser Begeisterung Karrieren machten. In New York fand sich das Deptone-Label zusammen. Sharon Jones machte da Karriere. Amy Winehouse wurde auch getragen eigentlich so ein bisschen von dem Interesse an dieser Musik, die ja ihr legendäres Back to Black Album, das zweite Album unter Zuhilfenahme von Deptone-Musikern entstanden ist und so weiter. Also da passierte irgendwie was. Problem war natürlich, dass die Originalplatten wahnsinnig teuer sein konnten. Manchmal wirklich vierstellige Dollar- oder Eurosummen. In dieser Kultur entwickelte sich ein Label namens Tramp Records, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, alte Schätze zu heben und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Menschen, die die Musik gemacht haben, auch bezahlt wurden. Denn manches, was auf anderen Labels erschien, war ganz einfach Bootleg, also nicht offiziell und leicht kriminell. Der Macher von Tramp Records, Tobias Kiermaier, ist hier gleich zu Gast. Wir hören rein in einen Song, den er kürzlich auf einem Sampler veröffentlicht hat. Das ist hier Johnny Stark, sehr seltsames, rares Material. Honest I Do heißt das Stück.
You won't agree with everything, babe, I do. But you'll soon see the course I take is for you.
Johnny Stark, Honest I Do, das ist, ich habe es eben schon gesagt, zu finden auf einem der aktuellen Tramp-Produkte Can You Feel It Volume 2. Und der Mann, der das ermöglicht hat, zusammengestellt und produziert hat, der ist jetzt hier, zugeschaltet aus München. Schönen guten Tag, Tobias Kiermaier.
Hallo, Herr Müller, grüß Sie.
Ihre Liebe zu Funkmusik, die ist von Ihrem älteren Bruder entfacht worden, als der Ende der 80er Jahre jede Menge Hip-Hop-Platten aus den USA mitbrachte. Was aber hat bei Ihnen die Liebe zum Vinyl als Format ja entzündet und eigentlich bis heute brennen lassen?
Naja, damals Ende 80 bzw. Anfang 90 bin ich dann dazugekommen. Es gab schon CDs, die waren auch wohl gerade relativ neu so zu haben damals. Aber irgendwie bin ich auf das Vinylformat gekommen, weil es auch vieles noch gar nicht von Vinyl überspielt auf CD gab damals. Es war dann nicht nur die Liebe zum Soul und Funk und Jazz, sondern eben auch die Liebe zum Vinyl an sich. Einfach dieses Cover in der Hand halten, die Musik dazu hören, auch immer der Geruch dazu von so einem alten, ein bisschen vermoderten Cover. Also das war so ein Gesamtzusammenspiel, was mich da zum Vinyl gebracht hat letztendlich.
Wir müssen uns ja nochmal vorstellen, es ist eine Zeit, das ist vorm Internet, vor all dem Digitalen. Sie haben dann ja nach Bands und Acts gesucht, die gesampelt wurden auf den Hip-Hop-Platten, die Sie vorher gehört hatten, denn im Prinzip waren die Tracks damals, basierten alle auf Funk-Samples. Als sie anfingen, da musste man graben und forschen. Online-Dienste wie Discogs zum Beispiel existierten ja noch lange nicht. Wie war das damals? Wie sind sie vorgegangen?
Es war total spannend, weil man hat halt schon in der Stadt gewisse Freunde dann gefunden, die auch so einen Drang hatten, nach Neuem zu suchen und Neues zu finden. Also man hat sich in gewisser Weise auch vernetzt, nur halt nicht so schnell wie heutzutage. Früher wurden zum Beispiel immer noch Verkaufslisten per Post verschickt von einem Händler aus USA oder von England. Das hat dann schon mal eine Woche gedauert, bis die hier war. Dann hat man das durchgesehen, dann hat es immer geheißen, ihr müsst eure Gebote oder halt sagen, wenn ihr was wollt, bis zu dem und dem Tag. Also zum Teil hat sich dann so ein Kauf von einer neuen Platte über Wochen oder Monate gezogen. Und man hat sich einfach durch Vernetzung der altmodischen Art, wie es halt damals normal war, da irgendwie noch tiefer reingearbeitet in die Materie. Also durch Verkaufslisten, durch Freunde, die auch gesammelt haben, dann halt telefoniert. Viel und auch mit dem Auflegen hat man dann viele Leute getroffen, wenn man in anderen Städten zu Gast war. Aber es war eine komplett andere Zeit wie heute und natürlich ist alles langsamer vor sich gegangen, ja. Und nicht so schnell.
Was hat denn dazu geführt, dass Sie dann irgendwann gesagt haben, ich will jetzt selber Platten veröffentlichen, also wieder zugänglich machen von diesem Material, über das Sie, glaube ich, mal gesagt haben, also je rauer, je härter, je krasser, desto besser. Also der richtige, diepe, harte Funk. Wann war so der Punkt, wo Sie gesagt haben, das will ich jetzt auch machen?
Naja, im Zuge des mehr und mehr Plattensammelns hatte ich dann schon irgendwie den Drang oder das Wollen, dass ich meine Musik auch teile und nicht nur zu Hause dann die Platte in der Hand halte und die in den Schrank stelle. Und dann habe ich eben recht schnell begonnen mit Auflegen. Und ein paar Jahre später, das war dann 2003, hat sich dann ergeben, dass ich meine erste Single veröffentlicht habe, zufällig damals von einer Münchner Band. Das war aber alles mehr Spaß an der Sache und jetzt überhaupt noch gar nicht von wegen, ich gründe ein Label oder so. Davon kann man nicht reden. Und so hat das eigentlich begonnen. Eigentlich nur das Teilen wollen und die Leute sollen doch an meiner Freude einfach mit teilhaben.
Man muss sagen, das handelt sich um sehr obskures Material und damals in den 90ern gab es ja auch Sampler, auch auf Vinyl, die das präsentierten, aber die hatten mehrere Nachteile. Also die Soundqualität war oft nicht gut, die Verpackung war furchtbar und die Leute, die das gemacht haben, also die Originalmusik, wurden nicht bezahlt, weil man einfach dachte, na, wer weiß, wo die noch leben, wo die sitzen. Dann wurden irgendwo in Frankreich solche Platten gepresst und in der ganzen Welt verkauft. Bei Ihnen ist das ja anders. Sie bezahlen die Menschen, so es noch irgendwie geht. Das ist ja so ein Ethos von Ihnen auch.
Ja, einfach aus dem Grund, weil die Sachen, die ich oder wir in der Regel ausgraben, die sind so obskur, dass man, wenn man die jetzt googelt, dann findet man da nichts. Man kann Glück haben und vielleicht eine Referenz zu der Single finden, aber man findet überhaupt keine Information zu den Leuten dahinter. Und das ist schon meine Intention, dass ich nicht nur da jetzt irgendwie 12 Lieder auf eine Platte packe, auch wenn die Musik super ist. Das ist nicht schlecht, das ist mal die Basis, sage ich. Aber mich interessiert auch die Geschichte der Musiker und wie die Bands zustande gekommen sind, wie die Songs aufgenommen worden sind, ob das nur kurzlebig war oder länger. Also um diese Information zu bekommen und im besten Fall auch dann noch Fotomaterial, ja, dass man das noch unterlegt, da muss man eigentlich die Leute finden, weil sonst kommt man die Sachen nicht ran.
Hm. Aber wie funktioniert das? Ich meine, wie kommen Sie da ran? Das ist ja, ich kenne viele Ihrer Produkte und da sind ganz viele Geschichten in den Booklets oder eben auf den Covern immer zu lesen. Wie gehen Sie da vor?
Also die meisten Menschen oder Musiker von damals sind ja jetzt so, also mindestens 70, wenn nicht sogar schon 80. Irgendwie, es wird immer schlechter leider, weil einfach mehr Zeit verstreicht und dann sind auch schon viele leider gestorben, nach denen ich mich erkundige. Also man muss einfach suchen. Das Internet hilft schon sehr, aber eben diese Menschen haben jetzt weder eine Internetseite, oftmals auch keine E-Mail-Adresse. Man schaut die gelben Seiten von USA an, von dem amerikanischen Telefonbuch, weiß ungefähr aus welcher Ecke der Musiker oder die Single kam, dann googelt man halt nach dem Namen, sucht nach dem Namen und wenn man da ein paar Treffer finden sollte, dann kann man auf gut Glück einfach mal ein paar Briefe dahin schicken. Das mache ich eigentlich regelmäßig. Wenn man Glück hat, noch mehr Glück hat als eh schon, dann antwortet vielleicht auch jemand, wie auch immer, durch Sohn oder er selbst, entweder auch per Brief oder per Telefon oder vielleicht auch mal per E-Mail. Aber es ist eine sehr, sehr aufwendige Sache, die, wenn man das jetzt wirtschaftlich betrachtet, was für ein Zeitaufwand da drin steckt, würde das eigentlich keiner machen, weil es einfach uferlos ist. Aber mich spornt das an und motiviert das unheimlich, wenn man dann eben mal wieder jemand findet oder sich jemand meldet auf so eine Anfrage und der dann, wo man schon raushört von der Stimmung her, der ist total geflasht, der findet das unglaublich, dass jemand aus Deutschland sich ja über was erkundigt, was er vor 40 Jahren mal in einer kurzen Zeitspanne seines Lebens gemacht hat. Das freut die Leute total.
Also eine Detektivarbeit, eine Musikarchäologie, die Sie da betreiben und dann auch am Ende vielleicht dann eben auch nochmal Respekt für diese Menschen, die diese Musik geschaffen haben, eine Musik, die man oft ja auch Deep Funk nannte. Ich will nochmal kurz darauf kommen am Ende vielleicht, was Sie da als Pionier gemacht haben, ist ja eine Underground-Kultur, die ganz andere Dinge dann ermöglicht hat. Es gab dann in New York das Deptone-Label, was mit Sharon Jones ganz große Erfolge hatte. Ich vermute, selbst eine Amy Winehouse wäre ohne diese Underground-Kultur vielleicht so, wie sie es dann gemacht hat, gar nicht denkbar gewesen, weil der Sound war irgendwie plötzlich dann doch da und Leute orientierten sich daran. Wie sieht es denn heute aus? Wie steht es um diese Kultur heute?
Ja, ach Gott, wie jeder Nische gibt es auch jetzt immer noch, nachdem leider Sharon Jones gestorben ist, Amy Winehouse ist ja auch nicht mehr unter uns. Es gibt schon noch Musiker und auch weltweit Bands, die sich zu diesem Sound ein bisschen verschreiben. Aber es ist halt leider nicht so kommerziell, dass man das regelmäßiger im öffentlichen Radio hört. Das finde ich halt schade, weil es ist ja nicht alles so dreckig und rau aufgenommen, dass es wirklich, wo jetzt jemand auf der Straße sagt, okay, das ist wirklich ein bisschen komisch, sondern es wird sich wunderbar aus meiner Sicht mit eingliedern, ja, mit den heutigen Pop-R&B-Geschichten. Also es gibt weltweit schon noch Bands, aber die kennt man jetzt halt so nicht und da muss man sich tatsächlich ein bisschen informieren oder selbst aktiv werden, um die herauszufinden. Von alleine werden die einem nicht über den Weg laufen.
Die werden dann vielleicht in 30 Jahren von einem ihrer Nachfolger wieder entdeckt und aufgelegt. Wobei ich sagen muss, ja, Sharon Jones, Charles Bradley, und es ist regelmäßig hier zu hören bei unserem Programm von Deutschlandfunk Kultur. Charles Bradley zum Beispiel lief vorhin, haben wir ihn gehört. Und sie können ganz tolle Musik hören, die Tobias Kirmeyer auf seinem Tramp-Label herausbringt. Wie gesagt, gerade erschien Can You Feel It Volume 2, ich will mal den Untertitel noch nennen, A Quality Selection of Highly Underrated Modern Soul, Disco and Boogie 1976 bis 84. Und auch die Cootie Mangos sind bei Tramp erschienen und die waren zum Beispiel auch vor nicht allzu langer Zeit hier bei uns zu Gast. Tobias Kirmeyer, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.